So, dann sage ich es nochmal. Nächste Woche gibt es keine Aufnahme. Wer wissen will, was läuft, muss kommen. Dankeschön. So. Ja, machen wir uns nochmal kurz klar, wo wir sind. Wir hatten uns angesehen, parametrische Datentypen. Die entstehen dadurch, dass wir binäre Funktoren, also Bifunktoren, uns ansehen zur Beschreibung der Syntax praktisch, also der Konstruktoren, die hier im zweiten Argument einen Parameter haben. Achtung, wer einen Blick wirft in Algebra of Programming, also das Buch, wird feststellen, dass da die Parameterkategorie das erste Argument ist. Das hatte ich nicht rechtzeitig gemerkt. Das hat wohl Stefan irgendwie aus irgendwann so rumgemacht. Jetzt, das würde ich wohl nächstes Mal dann umdrehen wollen, aber jetzt ist es zu spät. So. So, und wir definieren für ein A-Objekt groß A einen Funktor, der auf Objekten initiale Algebren nimmt für den Funktor, der entsteht, wenn wir hier das zweite Argument festhalten. Das heißt, I von A ist die initiale F von unterstrich Komma A Algebra, also die initiale Algebra des Funktors, der entsteht, wenn wir das zweite Argument hier auf A fixieren. Genauer gesagt ist das hier nur das unterliegende Objekt der initialen Algebra und die Strukturabbildung schreiben wir Iota. Genauer gesagt Iota A. So. Und wir hatten uns verschiedene Beispiele angesehen, also die üblichen parametrisierten Datentypen, die man so kennt, also Bäume, Listen und so weiter, mit einem Parameter, der eben sagt, welche Einträge da so an den Blättern oder in der Liste drinstehen. Das sind alles parametrisierte Datentypen in diesem Sinne. Wir haben uns klargemacht, dass dieses Ding hier tatsächlich ein Funktor ist. Und wir hatten gezeigt folgendes Gesetz. Und wie hieß es jetzt? Also, wenn ich mir eine Banane nehme, also Banane von A, also den eindeutigen Homomorphismus aus der initialen Algebra in eine Algebra A, und das komponiere mit dem Typfunktor angewendet auf irgendeine Abbildung oder einen Morphismus. Also man denke hier an sowas wie List von P, ja, oder Tree von P, sprich also einfach ein Map, wenn man so will, ja, das also über Datenstrukturen rüberrödelt und auf alle Einträge P anwendet. Dann können wir das hier, was ja im Endeffekt eine Verkettung von zwei Schleifen ist, eine, die über die Datenstruktur rüberrödelt und überall P anwendet, und eine, die anschließend die rekursive Definition von dem A aus, also von dem Banane A ausführt, das können wir mehr oder weniger in einen Durchlauf fusionieren. Deswegen heißt das Typfunktorfusion. Da kommt also gerade raus, das kommt raus, Banane von A komponiert mit F von it, P. So, das hatten wir letztes Mal gezeigt, nützliches Gesetz. So, und wir wollen jetzt einmal einsteigen in so eine nette kleine Anwendung, die in dem Bereich stattfindet. Und zwar Gucken wir uns an das Horner-Schema. So, wer, ich weiß nicht, wie sind die Schulen denn heutzutage noch so drauf? Wer weiß denn, was das Horner-Schema ist? War eine Zeit lang typischer Schulstoff. Das war ja ungefähr, also. Ach so, sogar universitär. Ah ja, gut. Ja. Also das Horner-Schema ist so was aus der Zeit, wo Multiplikationen noch so richtig was gekostet haben. Ja? So. Nehmen wir an. Nehmen wir uns mal ein Polynom. Ja? Also das besteht aus irgendwelchen Monomen. Die bestehen jeweils aus Koeffizient mal Potenz der Variablen. So, also ich fange an mit a n mal x hoch n plus das hier und so weiter. Dann kommt am Ende plus a1x, ergänze x hoch 1, nicht, plus a0, ergänze x hoch 0. So, das ist so ein Polynom. Ich das so stehen lasse, wie viele Multiplikationen brauche ich, um das auszuwerten? Geschätzt. Oder genau. Nee, es kommt auf die Faktoren nicht an. Also das ist jetzt nicht, wie, ich habe nicht gefragt, wie lange es dauert, sondern nur, wie viele Multiplikationen ich brauche. Also eine Zahl, also 200-stellige Zahlen multiplizieren dauert genauso lange wie 3 mal 5 rechnen. Also das ist nicht realistisch, aber typische Abstraktion. Ja? N Quadrat so ungefähr, nicht? Also sagen wir mal O von N Quadrat. Ne? Also, stimmt das? Ja. Nicht? Also ganz genau rechnen, ne? Hier haben wir eine Multiplikation, zwei Multiplikationen, drei Multiplikationen, vier ist n plus 1, ja, also Summe i gleich 1 bis n plus 1 über i ist gleich nach kleinem Gauss, konzentrieren, was ist das, n plus 1 mal n plus 2, glaube ich, halbe, kann das sein, ne? So, nicht, also gut, rechnen wir nicht aus, was das genau ist. Gut, wirklich quadratisch viele Multiplikationen brauchen, ist natürlich dann wirklich dümmer, als die Polizei erlaubt. Ja? Denn die meisten von diesen Multiplikationen sind ja dieselben. Ja? Also ich fange jedes Mal wieder an, hier die Potenz von x aufzumultiplizieren. So blöd muss man natürlich nicht vorgehen. Man kann natürlich inkrementell immer die Potenz von x hochrechnen. Dann muss man nicht so viel multiplizieren. Da muss ich was machen? Dann multipliziere ich hier einmal. Und hier multipliziere ich, ja, einmal ist wahrscheinlich schon, ach so, nee, ich habe ein bisschen falsch gerechnet, ne? Es ist von 0 bis n eher, also hier multipliziere ich ja gar nicht streng genommen, hier multipliziere ich einmal und so weiter, also, ja doch, aber hier multipliziere ich n plus 1 mal, das ist ja egal, das bleibt ja trotzdem richtig. So, gut, also hier multipliziere ich gar nicht, hier multipliziere ich einmal, so, und dann im nächsten, ich schreibe ihn mal hin, a2x Quadrat kommt dann, nun ja, da kann ich natürlich das Ergebnis von hier weiterverwenden, ja, wenn ich das aufmultipliziere, multipliziere einmal und nochmal. So, das heißt also, ich multipliziere hier in jedem Schritt praktisch ab da immer zweimal, ne, hier nur einmal. Und also mal davon ausgehend, dass ich nicht irgendwie 1 mal x nehme, ja, das spare ich mir. Und insofern kommt also raus, wie viel 2n minus 1, wenn ich es ein bisschen schlauer mache. Ne? So, und das Horner-Schema sagt mir, das ist gleich, na, ich kann das halt ausmultiplizieren. Ja? Also ich kann nicht ausmultiplizieren, sondern ausklammern. So, ich kann also einmal, habe ich hier das a0, da kommt kein x drin vor und alle anderen Terme enthalten aber ein x. Das ist also plus x mal a1 plus und so weiter, plus x mal a, was jetzt, n minus 1 plus x a n. So. So sieht das aus. Okay, und das ist jetzt effizienter, wenn auch natürlich asymptotisch gleich, weil wir jetzt ja schon bei linear sind, also schneller als linear werden wir es wohl nicht hinkriegen. Ja. Aber das ist hier linear mit kleinerem Faktor, denn die Anzahl Multiplikationen, die kann ich jetzt hier zählen. Ich habe so viele Multiplikationen wie Klammern, nicht? Also das hier sind nur n Multiplikationen. Ich habe also n minus 1 Multiplikationen eingespart. So, das haut heute keinen mehr vom Hocker, aber zu einer Zeit, wo man die Multiplikationen alle noch von Hand machen musste, ist das durchaus ein wichtiger Punkt gewesen. So, und jetzt kommt richtige Programmierung, genauer gesagt sogar Circuit Design. Was jetzt kommt, ist also Hardware. So, wir machen hier eine Hardware-Design-Veranstaltung. So, Ruby ist also eine Circuit-Design-Sprache. Ich muss gestehen, ich bin mir historisch nicht sicher, ob dieses Ruby was mit Ruby on Rails zu tun hat. Müsste man mal nachschlagen, weiß ich jetzt nicht. Also das hier ist also eher ein Word, nur wie gesagt, nur Chip-Design. So, und Ruby ist in erster Linie eine Listenverarbeitungssprache. Gibt es ja mehr von. So, und Ruby hat natürlich die üblichen Listenoperationen, die also Lisp auch mitbringt. Aber Ruby hat so eine Spezialität, und zwar hat es eine Primitive, die verarbeitet so eine Funktion, eine Endofunktion auf meinem Typ der Einträge von den Listen. Und gegeben so ein f, ja, habe ich also eine Funktion tryf wie triangle von f, die ist eine Endo-Funktion auf den Listen über A. Und die tut sowas zunächst so ein bisschen merkwürdig Anmutendes. Die nimmt sich so eine Liste, also ich schreibe jetzt mal einmal so nicht rekursiv und ohne Folds und was weiß ich, nur eben so rein mathematischer Notation hin, was die tut. Also die nimmt sich eine Liste A0 bis AN. Warum eigentlich 0? Ach, egal. Und bildet die ab auf die Liste, wo jedes Element so viel mal f abkriegt, wie es seinem Index entspricht. Also das A0 gar nicht, das A1 einmal, das A2 zweimal und so weiter. Bis f hoch n von a. So. Man sieht nicht so unmittelbar, was man damit anfangen kann, ja, aber wir werden also zwei Anwendungen davon sehen. Also einmal werden wir sehen, dass also wirklich hier in diese Polynomberechnung genau so eine Idee einfließt, und wir werden dann noch eine ganz andere Anwendung machen. So, ja, das ist ja, also sowas hilft uns für unsere Zwecke hier natürlich nichts. Also wir wollen das irgendwie anständig in unserem Formalismus ausdrücken, sprich am liebsten wollen wir es schreiben als Fold. Gut. Das können wir natürlich. So, wir müssen also hier einmal sagen, was passiert mit der leeren Liste. Naja, die leere Liste bleibt die leere Liste, ne? Also nil. Und dann müssen wir sagen, in was für einen Kontext setzen wir den rekursiven Aufruf, ne? Und so, was ist der Kontext? Der Kontext hängt ja immer das neue Element einfach unverändert vorne dran. Ja, das wird also sein, ich schiele nicht in meine Notizen, hoffe, dass ich das auch so richtig mache. Das ist also cons von it, Komma. So, und dann kommt erstmal rekursiver Aufruf auf den Rest. Wenn hier rekursiver Aufruf auf den Rest kommt, dann würde das hier mit A1 anfangen, dann F von A2 und so weiter. Das sind mir zu wenige Fs, ja, denn es soll ja nicht nur A1 sein, sondern F von A1 und nicht nur F von A2, sondern zweimal F von A2. Das heißt, ich hau einfach nochmal eine ganze Lage Fs oben drauf, mit anderen Worten. Ich wende nochmal List F überall an. So. So, jetzt checke ich, dass ich mich nicht vertan habe. Ja, ich habe mich natürlich vertan, weil es vom Typ her nicht stimmt. Es muss ein Kreuz von den beiden Dingern sein natürlich, sonst stimmt es vom Typ nicht, weil ich ja binär sein muss. So, Also Cons ist binär und meine Eingabe ist auch binär und ich mache links nichts und rechts haue ich ein bisschen drauf. Gut. Ja, was machen wir mal ein Beispiel. Ne? Nehmen wir mal A gleich natürliche Zahlen. Und F sei mal Curry Mult K. Naja, das ist immer, sobald man mal Curry da steht, kriegt man immer Kopfschmerzen. Naja, Curry heißt nur, dass ich, also Curry Mult heißt einfach nur, ich schreibe Mult in Curry-Schreibweise und Mult K heißt dann, ich mache partielle Anwendungen, das heißt, ich halte das erste Argument fest. Nicht? Das heißt, das ist multiplizieren mit K. Ne? So, dann. Können wir try f bilden und wenn wir schon dabei sind, auch mal vielleicht summieren, ja, über die Liste. Was kommt dann raus? Nun, gut, dann kommt raus die Summe der Listenelemente. Ich schreibe also überall Plus statt Komma, okay. Achso, jetzt muss ich noch sagen, auf was für eine Liste ich anwende. A0 bis AN, nicht? So. Gut, bei tryf, da kriegt also das A0 gar nichts ab, das bleibt also so, wie es ist und dann wird addiert, A0 plus. So, was kommt dann? Dann kommt das A1, da kommt einmal f oben drauf und einmal f oben drauf heißt einmal mit k multiplizieren. Also k mal A1 plus und so weiter plus k hoch n mal a n. Ja, so, das ist jetzt das, was da rauskommt. Aha, man sieht, also so völlig sinnlos ist diese Triangle-Funktion anscheinend nicht. Zum Beispiel gibt sie einen in diesem relativ naheliegenden Spezialfall genau die Bildung von Polynomen. Nicht? Also ich, also Sum von Try F bildet ab eine Liste auf, naja, die Anwendung des Polynoms, das durch die Liste beschrieben wird, auf die Zahl, die ich hier in dem F versteckt habe. So. Okay, das heißt, diese Triangle-Funktion, die verallgemeinert praktisch das Ausrechnen von Polynomen, wenn man so will. Oder naja, überhaupt erstmal das Hinschreiben von Polynomen vielleicht. Wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit, noch weiter zu verallgemeinern. Ja, wir sehen das also fast zwingend hier vor uns da. Wir müssen noch einmal so ein bisschen kurz uns konzentrieren. Was sehen wir denn hier? Wir sehen hier so ein Kopaar, ja. Da können wir hier nach links Dinge rausziehen, ja. Also wir machen das mal. So. Ach genau. So, wir faktorisieren das jetzt nochmal. Und zwar, wie gesagt, wir kommen hier vom Koprodukt und wir sehen hier eigentlich die initiale Algebra-Struktur, eben Nil und Cons. Ja, das ist die initiale Algebra-Struktur des Listendatentyps. So, die können wir nach links rausziehen. Die eigentliche Struktur ist eben das Co-Paar aus den beiden Dingern. Und was bleibt dann übrig? Nix, nicht? Also in dem 1-Plus-Faktor, nicht? Also da tun wir gar nichts und wenden dann nur Nil an. Und auf der anderen Seite machen wir mit den Einträgen nix, aber wir machen mit dem Tail was, nicht? Und zwar listf. So. Und das hier erkennen wir wieder. Das ist nämlich unser Basisfunktor. Ich schreibe ihn einfach mal nur f, also natürlich das f, was zum Listendatentyp gehört, angewendet auf it, liftf, listf, nicht? Also ich erinnere dran, f von hier rum. F von x, a ist ja gleich 1 plus a Kreuz x. Achso, und schon habe ich das hier wieder falsch rumgeschrieben. Moment, es ist so ein bisschen blöd jetzt auf Dauer. Rückwirkend geändert kriege ich es jetzt nicht mehr. So, also, so rum natürlich dann. Okay, und wie gesagt, das hier ist die initiale Algebra-Struktur Jutta. Schreibe ich jetzt wieder in unserer polymorphen Schreibweise ohne Index. Also es braucht natürlich eigentlich einen, aber das ist mir jetzt egal. So, und damit können wir also jetzt durch diese kleine Rechnung diese Triangle-Funktion auf beliebige Datentypen verallgemeinern, ja, also allgemein ist tryf gleich Banane von Jota komponiert mit Basisfunktor f angewendet auf if und Identität. Ja, gut. Machen können wir das. Wie sinnvoll das ist, sehen wir jetzt noch nicht. Aber nicht, also unser Formalismus gibt das her. Nicht? Wir erkennen hier also diese Strukturen, die wir in jedem Datentyp finden, hier Basisfunktor, hier initiale Algebra-Struktur, und das können wir hier verallgemeinern. Ja? Die ursprünglich von den Listen kommen, wie gesagt, Triangle. Ja, also in so, ne? A0, F von A1, F von A2 und so weiter gibt ein Dreieck, ne? So ungefähr. So, das geht natürlich bei nicht mehr so linear zu malenden Datenstrukturen wie Bäumen oder so dann flöten als Bild, ne? So. Ja, wir können noch mal malen, was das heißt, nicht? Also per Diagramm. So, das ist jetzt nicht lang genug. So, hier haben wir also unseren eigentlichen Datentyp, nicht? Also IA mit seiner initialen Algebra-Struktur. Kommt von Basisfunktor angewendet auf IA und den Parameter, eben A. Und tryf ist dann eine Banane, also ein eindeutiger Homomorphismus in eine Algebra auf dem selben Träger, nicht? Also ein Triangle von F ist ja weiterhin eine Endungfunktion auf IA. Und zwar, ja, wie kommen wir jetzt alternativ eben von F von IA, A nach A? Nun, das können wir da ja ablesen natürlich. Wir haben hier F von IF, IT. Das geht wieder nach F von IA, A. Und hier haben wir wieder Iota A. Und hier haben wir Triangle von F und hier oben F von Triangle F, Identität. So. Gut, nicht? Also Triangle von F ist also eindeutig dadurch bestimmt, dass es dieses Diagramm zum Kommutieren bringt. So, gehen wir jetzt wieder ins, naja, nicht ganz Spezielle, sondern ins Mittelspezielle. Wenn ich jetzt Horner-Schema sage, meine ich nicht das Horner-Schema im klassischen Sinne, sondern das Horner-Schema in Ruby. Das gibt es nämlich auch. So, das ist also ein gewissermaßen Programmtransformationsgesetz, das in Ruby zur Entwicklung tatsächlich von Schaltkreisen eben verwendet wird. Und zwar ist das eine Regel, die sagt also so ähnlich wie die Fusionsregel, ja, wenn also ein bestimmtes Diagramm kommutiert, kommutiert also ein anderes, was eben Triangle involviert, auch, nämlich Folgendes. Also in der allgemeinen Triangle-Funktion auf Listen haben wir ja also diese Endo-Funktion f. Und wir stellen uns einfach mal vor, wir hätten sowas Ähnliches wie eine Monoidstruktur auf dem A, also eine Monoidstruktur ohne Gleichungen halt. Ja, wir haben also auf dem A eine Konstante, das C, und wir haben eine binäre Funktion H. Nehmen wir mal an. So. Dann können wir dieses Diagramm hier malen. F kreuz F und F hier. Das hier heißt, F bewahrt die Konstante. Das hier heißt, kennen wir nun mittlerweile, heißt, F ist homomorph bezüglich H. Das ist also einfach ein Homomorphie-Diagramm. Also wir unterstellen, dass A käme mit so einer Algebra-Struktur daher, mit einer binären Operation und einer Konstanten. Und dieses Diagramm hier sagt einfach nur, dass F ist bezüglich dieser Struktur ein Homomorphismus. So. Und das Horner-Schema sagt, wenn das so ist, also wenn das kommutiert, dann kommutiert folgendes Diagramm mit Triangle drin. So, also ich habe einerseits hier dieses Triangle von F, das geht von List A nach List A. So, und wenn ich jetzt diese Algebra-Struktur von dem A hernehme, kann ich sie in Fold stecken. Ja, denn dafür hat sie dann den richtigen Typ. Also das erkennt man schlecht, weil hier zweimal dasselbe A steht, ja, aber hier nicht. Also was ich in Fold stecke für Listen, muss ja sein, eine Konstante und eine Abbildung von A kreuz Typ nach Typ. Nun ist der Typ, auf den ich es hier anwende, zufällig auch A, also in diesem Fall von A kreuz A nach A. Das heißt, ich habe also hier meinen Fold von C und H. Ich fange jetzt mal an, wenn ich solche Bananen zuschreibe, die eckigen Klammern, die da normalerweise immer stehen, als in meinen Bananenklammern implizit zu begreifen. Ja, also generelle Konvention. Banane von Paar F, G ist immer kurz für Banane von Q, Paar F, G. So, das habe ich also hier, das geht nach A, nicht? Denn das ist ja ein Fold für eine Algebra auf A. So, und ich kann mir hier noch ein anderes Fold ausdenken. Ich nehme mal dieselbe Konstante und jetzt aber eine andere Algebra-Struktur auf A, in der ich hier im zweiten Faktor noch einmal das F unterbringe. Nicht im zweiten. Ja, doch, im zweiten. So, das heißt, ich nehme mein ursprüngliches H und schalte aber rechts noch einmal das F rein. Da das F eine Endofunktion ist, typt das immer noch. So, und das hier, behaupten wir, kommutiert dann auch. Das ist dann wieder so ein Fusionsgesetz, nicht? Denn hier das Triangle, das ist ja im Endeffekt so eine Schleife, wo ich also über meine Datenstruktur drüber laufe oder über meine Liste drüber laufe und überall dann mehr Fs hinstaple, je weiter ich nach hinten komme. Und das hier ist noch eine Schleife, eben ein Fold, was also einmal nochmal so eine Liste verarbeitet. Und hier oben haben wir ein einziges Fold. Wir haben also die Triangle-Funktion und ein Fold in ein einziges Fold fusioniert. Also gewissermaßen eine Schleife eingespart. Oder ein Traversieren der Liste eingespart. Das Sum, genau, Sum wäre so ein Fold und genau, das kommt natürlich auch gleich, genau, ja. So, ich beweise das jetzt nicht für Listen, weil wir es gleich noch allgemeiner beweisen. Vielmehr zeigen wir jetzt nochmal, wie sich das also aufs klassische Horner-Schema spezialisiert. Nämlich, zum Beispiel, ja, wenn ich also C gleich 0 nehme und H gleich Plus, dann ist in der Tat eben Banane von C, H ist gerade gleich Sum. Und ich nehme natürlich F wie oben, ja, also F gleich K mal Unterstrich. Was ist dann diese Anwendungsbedingung? Also gilt die denn überhaupt? Das eine ist das Distributivgesetz, ja. Das rechte, ja. Das rechte und das linke. Genau, nicht? Also das sind die beiden Gesetze, die dahinter stecken. Also, nicht? F von C ist C, denn K mal 0 ist 0. Und was haben wir noch? Ist gleich. Moment. Ich das jetzt richtig rum. Doch, plus von f gleich f ist gleich. Plus von f gleich f ist f plus, nicht? Denn was haben wir? K mal x plus k mal y oder sowas ist ja gleich. K mal x plus y. So, das heißt also, anwendbar ist es und wir bekommen dann also Sum von try f und das ist genau das hier, nicht? Das hatten wir schon ausgerechnet, Sum von try f, für genau das f haben wir ja ausgerechnet, das ist also die Funktion, die praktisch aus dieser Koeffizientenliste ein Polynom macht und bei k auswertet. Sum von try f ist dann also nach dem Horner-Schema gleich Banane von C, also Banane von, ich setze das ein, 0, plus von it Kreuz K mal Unterstrich, Moment, Klammer zu, Banane zu. So, okay, also wir haben jetzt hier anscheinend irgendeine Methode gewonnen, in einem einzigen Fold so ein Polynom auszuwerten. Und naja, was tut das, nicht? So, die rechte Seite angewendet auf irgendwie so eine Liste A0 bis AN, was tut die? Nun, die fängt an bei 0 und addiert dann immer den nächsten Koeffizienten, den sie findet, oder der, na, von vorne, ne? Also addiert dann immer den Koeffizienten mal addiert den Koeffizienten und k mal das, was schon da war. Nicht? Das heißt, das ist wirklich hier einmal A0 plus k, naja, nicht Kreuz mal, ich schreibe dann jetzt eine richtige Multiplikation, so, Punkt. Nicht? Also k mal A1 mal plus hier, Klammer, plus k mal a2 plus und so weiter. Und am Ende eben plus k mal an. So, gehen wie viele Klammern wieder zu? 1, 2, 3. So. Nicht? Das heißt, das ist genau unser klassisches Horner-Schema, was da rauskommt. So, nicht? Und deswegen wird also in Ruby dieses Gesetz eben auch das Horner-Schema genannt, auch wenn natürlich da völlig andere Dinge als Instanzen kommen können, als nun nur klassisch Addition und Multiplikation. Technisch gesehen haben wir noch ein 0 plus am Anfang, genau. Ja. Ja. Also wir stoßen ganz zuletzt auf das AN und das ist richtig, genau, das AN gibt uns am Ende, Moment, wo kommt das Plus nochmal her? So eher, ne? Genau. Ja. Okay. Wo können wir hin? Ja, dann können wir jetzt da hin. Oder auch hier. So, ja, jetzt wollen wir also dieses Horner-Schema, was schon das klassische Horner-Schema verallgemeinert, eben auf unsere Triangle-Funktion auf Listen, das wollen wir jetzt nochmal verallgemeinern auf unsere unsere nochmal verallgemeinerte Triangle-Funktion, die für beliebige Datentypen funktioniert. Naja, dazu muss man das hier nochmal kurz erkennen. Ja. In diesem Diagramm hier, ja, da können wir das ja nochmal so ein bisschen ummalen, gewissermaßen, indem wir hier das C und das H so in zusammen verkopaaren, gewissermaßen, wie wir das mit den Algebra-Strukturen ja so machen. Nicht? Das heißt, wir haben hier 1 plus A kreuz A nach A, das ist hier unser C, H und hier unten nochmal. Gleicher Pfeil und dann haben wir hier F und hier eins plus F Kreuz F. So, und wir erkennen hier wieder genau den Basisfunktor unseres Listendatentyps, nicht? Das heißt, ich schreibe nochmal ausdrücklich hin, dass also das Ganze jetzt nur für solche Basisfunktoren gilt, für die ich diese Triangle-Funktion überhaupt hinschreiben kann. Beziehungsweise, ja, nicht so sehr die Triangle-Funktion, sondern das, was in dem Horner-Schema vorkommt, nämlich äh, Also hier im Horner-Schema, ja, hier in der Gleichung auf der rechten Seite, sehen wir ja, dass wir einen Morphismus hier unten haben, eben ein Fold von List A nach A. So im Allgemeinen für beliebige parametrisierte Datentypen lebt das A ja in einer ganz anderen Kategorie, dieser Parameterkategorie, die mit unserer Basiskategorie nichts zu tun haben muss. Aber dann gibt es natürlich keine Morphismen vom initialen Datentyp hier nach A. So, das heißt, das hier klappt nur dann, wenn die Basiskategorie und die Parameterkategorie die gleiche sind. Das heißt, hier verlangen wir jetzt doch, dass unser B-Funktor hier die gleiche Kategorie im ersten und im zweiten Argument hat. So, und in der Situation haben wir also jetzt folgende Regel, die eben hier unser Ruby-Schema verallgemeinert. Nämlich, also hier, wie gesagt, sehen wir Basisfunktor angewendet auf beide Male A. Und hier haben wir irgendeine passende Algebra-Struktur, klein a, auf A. Nicht? Also wir haben auf A selbst eine f-a-Algebra-Struktur. Ja, also wir verwenden das A als Parameterobjekt und als das unterliegende Objekt der Algebra. Gut, auch hier sieht man also nicht, also das hier klappt nur, wenn das hier zweimal dieselbe Kategorie ist. So. Und wir verlangen praktisch, dass das F, was wir in so einer Triangle reinstecken, ein Algebra-Endomorphismus dieser Algebra ist. Das heißt, wenn ich hier das F male und hier, tun wir das? Nee, wir verlangen nicht, dass es ein Algebra-Endomorphismus dieser Algebra ist, sondern wir verlangen eben etwas leicht anderes. So, wir verlangen, dass das kommutiert, wenn ich hier zweimal F schreibe, wenn ein F-A-Algebra-Homomorphismus, da hätte hier in der zweiten Komponente Identität gestanden. So, das hier ist also, es ist trotzdem noch ein Homomorphismus, nämlich für ein Homomorphismus von G-Algebren, wobei GA gleich F von A, A ist. Nicht? Also wenn ich den Funktor G so definiere, das kann ich ja, dann ist das hier also ein Homomorphismus von G-Algebren. So, also wenn das kommutiert, dann kommutiert auch das entsprechende Dreieck mit dem Triangle drin. Also, was haben wir? Wir haben das Tri-F, das ist ein Morphismus von IA nach IA. Dann haben wir hier Banane A, das ist der eindeutige Homomorphismus von der initialen Algebra nach A. Jetzt wieder aber A nicht als G-Algebra, sondern A als F von Unterstrich, A-Algebra. Ja. Und hier oben bekommen wir eine einzelne Banane, und zwar die für A komponiert mit F von klein f, it. So, das ist keine schöne Klammer, also keine schöne Bananenklammer. Okay, so, das ist also unsere allgemeinste Form des Horner-Schemas gewissermaßen. Ja, das müssen wir jetzt beweisen. So. Der Beweis, der ist mal wieder Perfusion. So, es ist jetzt etwas verwirrend, weil ich hier ja, das erstmal matcht ja anscheinend das Fusionsgesetz gar nicht, weil ich hier will, dass was schon eine Banane ist, dass ich das von der falschen Seite kommt mit was kombiniere und dann soll wieder eine Banane rauskommen. Ja, also Fusion funktioniert eigentlich umgekehrt, dass ich also nicht von rechts, sondern von links mit was anderem komponiere. Aber wir erinnern uns, Tri von F ist ja auch eine Banane. So, das heißt also, wir zeigen, dass nicht etwa Tri von F, sondern Banane von A ein Homomorphismus ist. Man fragt sich ja, da ist ja noch ist ja gar nichts bei zu zeigen, aber da muss man eben sehr aufpassen, Homomorphismus von was für einer Sorte Algebra. Ja. So, wir erinnern uns oder schauen einfach nach, ja, Tri F ist so eine Banane hier, also eine ein eindeutiger Homomorphismus von Unterstrich, Komma A Algebren. So.
Sind die Argumente rechts oben
Wo?
Rechts oben, also F von F Algebren muss sich, kommt es nicht gut mit der Argumente.
So, nochmal, ja gut, das ist ja jetzt erstmal die Behauptung. Wenn es da falsch steht, dann geht es eben schief. Hier haben wir it Kreuz F. So, das ist der Parameter. Nee, müsste stimmen. Parameter ist rechts, den Parameter passiert nichts. Nee, müsste schon, glaube ich, stimmen. Wir sehen ja, ob es schief läuft. So. So, in der Tat, also mein Hinweis war nicht ganz der richtige, also die Algebren, die involviert sind, sind schon immer vom selben Typ, also es sind immer F von Unterstrich, Komma A Algebren, aber es passt hier die Algebra, wo Tri F hingeht, ist nicht dieselbe wie die, wo A herkommt, denn die, wo A herkommt, ist ja die Initiale, ja, während Tri F ja Banane für eine andere Algebra ist, nämlich diese hier, wo ich vor die initiale Algebra noch was davor schalte. So, nicht? Das heißt, wir müssen zeigen, Banane von A ist ein Homomorphismus von eben schon einer Algebra auf IA, aber nicht der Initialen, von der aus A sowieso ein Homomorphismus ist, sondern von Jota F, so jetzt muss ich da drüben spicken, IF, it. So, von dieser Algebra in, ja, nach A, nicht? Also nach, ja, nein, nicht in diese, sondern in die Algebra, die mir die Banane rechts oben definiert. Also nach Groß A, A. F, it. So, das muss ein Homomorphismus sein. So, das machen wir mal als Diagramm. Den hier machen wir oben hin. Also, wir haben hier F von. So, das wird eine Algebra-Struktur auf IA, also F von IA, A. Dann kommt F von IF, it, dann sind wir immer noch bei F von IA, A und dann kommt die initiale Algebra-Struktur Iota und dann sind wir in IA. So, das ist diese hier einmal diagrammatisch hingemalt. So, und jetzt hier unten kommt die Algebra-Struktur auf A. Das ist hier als zweiter Faktor einfach die ursprünglich gegebene Algebra-Struktur auf A. Und hier nochmal vorgeschaltet, ja, praktisch einmal Anwendung von F in der ersten Komponente, also wieder als Objekt f von a, a und dann hier aber f von f, it. So, und das muss kommutieren, wenn ich hier Banane a hinsetze und entsprechend hier drüben f von Banane a, it. So. Uff, also dieses Diagramm muss kommutieren, damit unser allgemeines Horner-Schema gilt. So, wenn ich das schon so male, ja, dann möchte ich natürlich hier irgendwie das Diagramm um weitere Morphismen vervollständigen. Die kann ich mal so ein bisschen andersfarbig malen, damit klar wird, dass ich sie im Nachhinein dazu male. Also hier bekommen wir ja zunächst mal f von Banane a, it. So. Und das hier kommutiert. Warum kommutiert das hier? Ja. Genau, nicht? Also das ist die Definition von Banane a als der eindeutige Homomorphismus von der initialen Algebra nach A und das hier ist gerade die Homomorphie-Eigenschaft dieses eindeutigen Homomorphismus. So, wir müssen also zeigen, das hier kommutiert. So, das hier ist ein Diagramm, wo überall F auf irgendeinen Morphismus angewendet steht, an jedem Fall. So, es würde also, um zu zeigen, dass das kommutiert, reichen, dass das ohne das F kommutiert. Ja, wenn wir das jetzt also mal 1 nennen, also es reicht zu zeigen, dass dieses Diagramm ohne das F kommutiert. So, und dann, wenn wir es uns ohne das F angucken, dann ist das ein Diagramm in einer Produktkategorie. Ja, also die Objekte sind Paare von Objekten, die Morphismen sind Paare von Morphismen. So, und das kommutiert dann, wenn es in jeder Komponente komponiert. Ich sage mal ausdrücklich, wo das if ist. Also kommutiert in f, d, h, in. So, nicht? Das heißt, es muss kommutieren in c kreuz c. So, ja, wie ist das? Wir können das also komponentenweise checken. Gucken wir uns also die rechte Komponente mal an. Ja, Identität, 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 Identität. Na, fein. Ja, kein Problem. Ne? Also dass das in der rechten Komponente kommutiert, ist klar. So, das Problem, das übrig bleibt, ist zu zeigen, dass das in der linken Komponente kommutiert. So. Also zeigen wir, dass das in der linken Komponente kommutiert. Schreiben wir mal raus, was wir zeigen müssen. Ja, also wir können einmal unten rumgehen und einmal oben rum. Schreiben wir mal erst oben rum. Also oben rum haben wir rückwärtsgehend Banane A und dann IF. Also Banane A komponiert mit IF muss gleich sein, unten lang F komponiert mit Banane A. So, wer sieht einen Hebel für die linke Seite? Überhaupt zum Umformen der linken Seite irgendwo hin, völlig sinnlos, nur wir können. Ja? Welches genau? Ach so, das ist ja, genau, stimmt, im Skript, in der älteren Version heißt es Fusionslemma, ja. Das ist ein ungünstiger Name, weil das andere auch schon Fusionen heißt. Ne? Also das, was ich eben Typfunktorfusion genannt habe, ja, also in stärkerer Anlehnung an Bird und Damour, die auch Typefunctor Fusion schreiben dafür. Ich kann also hier, das hier ist ja der Typfunktor, das I, und den kann ich reinziehen in die Banane. Da wird also raus nach nochmal nach Typfunktorfusion wird da raus. Banane von A komponiert mit F. Wie rum? It, F. So. Ja gut, das ist jetzt klar, weil das ein allgemeines Gesetz ist, wo also nicht links und rechts dieselbe Kategorie steht und sonst typt's einfach gar nicht. So. Okay. Ja, und das hat jetzt das richtige Format fürs Fusionsgesetz. Ja? Banane komponiert mit irgendwas von links soll wieder eine Banane ergeben. Nicht? Also per normaler Fusion reicht das F zwischen den richtigen Algebren Homomorphismus ist, nämlich F ist ein Homomorphismus von. So, erstens der Algebra, die hier diese Banane definiert, das ist A, nach der Algebra, die diese Banane hier definiert, also A, A komponiert mit F von it, F. So, und jetzt gehen wir nochmal zu unserer Voraussetzung zurück. So, damit sparen wir uns ein bisschen Tafel. Der hier ist ja Bifunktor angewendet auf F, das können wir zerlegen. Und zwar in einmal F auf der linken Seite, also F von F, it, und hier einmal F auf der rechten Seite, also F von it, f. Das liegt daran, dass F, it komponiert mit it, f, gerade F, f ist in der Produktkategorie. So, und wenn wir das sehen, dann erkennen wir hier wieder A komponiert mit F, it, f. Aha, das ist ja unsere Algebra-Struktur hier unten. Oben steht die andere Algebra-Struktur, die wir brauchen, A, und hier steht das, was da stehen muss für das entsprechende Homomorphiediagramm. Nicht? Das heißt also, das ist in der Tat ein Homomorphismus per dem, was ich hier gerade in unsere Voraussetzungen reingemalt habe. So. Das hätte ich so als die Voraussetzung formulieren können, nicht nur, dass es dann kein so schönes Diagramm ergeben hätte. So, ja, damit haben wir also unser allgemeines Horner-Schema in der Tasche. So, und jetzt machen wir noch ein Beispiel, das schaffen wir gerade noch. Da links. Nochmal was? Ja, aber dagegen spricht nichts. Also das ja, ist halt so, ja. Aber ist nicht verboten. Ich habe ja nur, ich definiere ja nichts, ja. Also ich prüfe nur eine Eigenschaft nach. Nicht, also bei Definitionen, die so gebaut sind, nicht, da muss ich schon mal gucken, ob das dann wirklich eindeutig was definiert. Ja? Aber, ne? Aber selbstreferenzielle Eigenschaften sind typischerweise kein Problem. So, also Beispiel. Nehmen wir als Basisfunktor f von x, a gleich 1, nee, a plus x kreuz x. Nicht? Dann ist der entsprechende Typfunktor ia gleich tree von a. Nicht? Also ich habe binäre Bäume, das links hier gibt mir die Blätter und das rechts gibt mir Formung von binär verzweigenden Knoten. So. Die Frage ist, was macht dann, sehen wir jetzt überhaupt erst zum ersten Mal, was macht in so einer Situation eigentlich unser Triangle von F? So. So, wir malen einen Baum. So, hier haben wir einen Baum, binär, mit irgendwelchen Dateneinträgen in den Blättern, A, B, C, D. So, und wohin wird der abgebildet? Nun, der wird abgebildet auf den Baum, wo also umso mehr Male f auf die Elemente angewendet wird, je länger ich brauche, um sie in der Rekursion zu erreichen. Ja, so im Groben. Ja. Das heißt, hier einmal, steht im Moment noch falsch im Skript. Immerhin ist richtiger als das, was vorher da stand. So, und hier zweimal, hier dreimal. Ne? So. So, mit anderen Worten, ja, die Anzahl Male, die ich F anwende, die entspricht gerade der Tiefe des Blatts im Baum. So, dementsprechend wird also folgende Definition nicht überraschen. Ich will jetzt eine Funktion schreiben, die die Tiefe des Baums ausrechnet. Also wir optimieren die dann gleich. Ja, die wird ineffizient sein und wir optimieren sie. Da werden Sie mir gleich einen Vogel zeigen. Ja, also wer schreibt, also, na, also es dürfte niemandem Schwierigkeiten bereiten, eine effiziente lineare Funktion zu schreiben, die die Tiefe eines Baums ausrechnet. Das, was jetzt an Definition kommt, ist mehr so eine Art Spezifikation dieser Funktion, wenn man so will. Ja, und so denken die in dem Buch auch tatsächlich. Wir schreiben sehr ineffiziente Programme hin, die aber offensichtlich das definieren, die Funktion spezifizieren, die wir haben wollen. Und dann transformieren wir sie, bis wir davon effiziente Varianten haben. Und natürlich, also die Beispiele, die ich hier in einer Viertelstunde an der Tafel hinkriege, die sind natürlich alle trivial. Ja? Also, Depth. Was ist die Spezifikation davon? Und die Spezifikation von der Tiefe eines Baumes wäre die Tiefe des tiefsten Blattes. Ja? Das wäre so von oben gekommen mal so eine sinnvolle Definition davon. So, was muss ich dann machen, um diese Tiefe auszurechnen? Nun, ich muss erstmal von jedem Blatt ausrechnen, wie tief es ist und dann über den Baum rödeln und das Maximum davon nehmen. Ja, das heißt, hier draußen haben wir so eine Maximumsberechnung, ja, die uns also das Maximum der angetroffenen Tiefen nimmt. Dabei ist natürlich Max ein Fold, nämlich von Identität und Bmax, ja, also Max ist jetzt eine Funktion, die funktioniert auf Bäumen, die schon mit natürlichen Zahlen gelabelt sind. Identität heißt, naja, wenn ich nur ein Blatt habe, dann ist das Maximum eben der Eintrag, der da an dem Blatt steht. Und Bmax wie binäres Maximum, ja, also ich will nur hier nicht zweimal denselben Namen schreiben, also binäres Maximum würde ich normalerweise auch einfach Maximum schreiben, aber ich will die Funktionen auseinanderhalten. Bmax gibt einfach mir das Maximum von zwei natürlichen Zahlen, die als Input kommen. So, nicht? Und das ist klar, nicht? Also wenn Bmax ist dann über linken und rechten Teilbaum, ja, also was auch immer dann das Größte ist, das nehme ich. So, Max komponiert mit der Funktion, die mir also nun jedes Blatt durch seine Tiefe ersetzt im Baum. Und das mache ich so. Erstmal, die Einträge im Baum, die interessieren mich ja gar nicht. Ja, also ich will nur ihre Tiefe wissen. Ich kann die also gleich mal alle löschen, beziehungsweise ich kann meine Tiefenzählung initialisieren. Das heißt, ich schreibe erstmal an jedes Blatt 0. Und dann setze ich drauf Triangle von Successor. Wenn ich mir hier oben angucke, was das macht, ja, das setzt auf jedes Blatt so oft Successor drauf, wie seine Tiefe beträgt. Und da ich vorher alle Blätter auf 0 gesetzt habe, steht also anschließend an jedem Blatt seine Tiefe. So, ne, und dann mache ich noch mal Maximum. So, und ich behaupte, Depth ist in der Tat gleich der vernünftigen Implementierung, auf die sicher jeder auch mit 3 Sekunden Nachdenken von alleine gekommen wäre, als ein einzelner Fold, nämlich, ja gut, Blatt alleine hat Tiefe 0, also Zero Bang. Und naja, was ist die Tiefe von einem Baum, der 2 Kinder hat? Nun, oder von einem Knoten, der 2 Kinder hat, oder die maximale Tiefe der Blätter drunter. Ich gucke nach, was die maximale Tiefe links ist, ich gucke nach, was die maximale Tiefe rechts ist und nehme das Maximum. Also ich nehme das Maximum und schlage dann einen drauf, weil ich den Knoten selber ja auch noch mitzählen muss. So, nicht? Das heißt also, das ist Successor komponiert mit Bmax. So. Nicht, das wäre sicher die Definition, die ich hier davon alleine gleich hingeschrieben hätte. So, und die sind aber gleich. So, und ich behaupte, die sind nicht nur gleich, ich könnte einen Programmtransformator entwickeln, der also völlig stumpf vorgeht und mir aus dieser Spezifikation, in Anführungsstrichen, diese Implementierung hier entwickelt. Wohlgemerkt, ja, also das hier ist also nicht nur verquast, es ist auch offensichtlich ineffizient. Ja, denn ich muss immer, an jedes Blatt, ja, muss ich so oft, wie es seine Tiefe sagt, so oft muss ich Successor anwenden. Die Tiefe ist im schlimmsten Fall so viel, wie es Blätter gibt. Das heißt, ich habe einen quadratischen Aufwand allein, um diese ganzen Successors anzuwenden. Ja? So, also das hier ist quadratisch, dagegen ist das da offensichtlich linear. Also es ist in diesem Falle schon auch sogar asymptotisch effizienter. So, also ich behaupte, das kann man völlig mechanisch machen. So, ich versuche mal die Implementierung des mechanischen Programmtransformators durchs Publikum zu ersetzen. Also Maximum komponiert mit, so. Ich mache es mal gleich schon aus. Also mit Komma B Max, davon die Banane, komponiert mit Try Suck, komponiert mit Tree Zero Bang. So, was mache ich? Was? Fusion. Von was? Das Tree ist auch eine Banane. Ja, okay, könnte ich machen. Ja, also das Tree ist eine Banane und ich könnte versuchen, die beiden Funktionen links da rein zu fusionieren. Aber ich meine, dann hätte ich jetzt die heutige Sitzung nicht machen müssen. Ja? Gut, in dem Sinne, ja, also wir sehen, okay, der Programmtransformator könnte sich verlaufen. Ja, allerdings, ja, man kann wahrscheinlich dann immer noch weitermachen. Aber ja, also was ist noch viel offensichtlicher, nachdem wir den ganzen Tanz nun gemacht haben? Ja. Wir wenden das Horner-Schema an. Nicht? Also wir haben eine Banane komponiert mit einem Triangle. So. Und wir wollen natürlich gerne schreiben, dass das, was rauskommt, wohlgemerkt, dieses Paar hier ist also Abkürzung für ein Co-Paar, ja, ich habe noch nicht so viele Klammern schreiben wollen, das ist also dann hier gleich Banane von. So, ich muss schreiben, meine Algebra-Struktur, also Co-Paar it, b max, komponiert mit, so, expandieren wir mal jetzt ein bisschen schneller, komponiert mit Typfunktor angewendet auf f, it, Typfunktor ist a plus x kreuz x, also in diesem Falle angewendet auf it plus f, nicht f, zack, kreuz zack. So, Klammer zu und dann tree zero back. So, warum darf ich das? Ja. Sehr richtig. Also ob ich erst von zwei Zahlen das Maximum bilde und dann auf das Maximum eins draufschlage oder erst auf beide Zahlen eins draufschlage und dann das Maximum bilde, ist egal. Und noch ein zweiter Teil, nicht? Der noch trivialer ist. Naja, das erledigt diese Operation hier, nicht? Und dann muss Suck auch homomorph bezüglich Identität sein, aber erst nichts machen und dann zack oder erst zack und dann nichts machen, ist offensichtlich egal. Ja? So, nicht? Das ist also erledigt. Nicht? Also ich schreibe es nochmal dahinter hier. Also zack, it ist gleich it, zack. Das ist die eine Bedingung und zack, b max ist gleich Bmax von Successor Quadrat, also Successor Quadrat mal Successor Quad Successor. So, dann kommt noch ein halbwegs intelligenter Schritt, nämlich, ja, nochmal was? Wir nehmen die Funktion, die in dem Triangle drin steckt. Das ist nur das Successor. So, was ist hier der nächste Schritt? Der nächste Umformungsschritt? Ja. Typfunktorfusion, nicht? Wir haben eine Banane komponiert mit Typfunktor angewendet auf irgendwas, nicht? Das ist also gleich. So, ich formuliere mal, ich mache das mal on the fly schon so ein bisschen weiter. Ja, also hier haben wir, wenn ich hier komponiere, haben wir Identität. Wenn ich hier komponiere, haben wir zack komponiert mit Bmax, nicht? Das haben wir da rechts schon festgehalten. So, und das wird jetzt komponiert mit Typfunktor, also Typfunktor angewendet auf, oh Gott, wiederum Typfunktor auf das Ding in der zweiten Komponente, also Typfunktor angewendet auf, das ist, gibt also Zero Bang plus It Kreuz It. So, und dann sind wir da. Das ist einfach gleich Banane von 0, zack, Bmax, fertig. Punkt 2. Fragen? Ja, ist okay.